Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 27. Januar 2008 aus der Predigtreihe Schritte mit Jesus. Das Thema heute lautet: Tue den Schritt in die Nachfolge. Es spricht Pastor Friedemann Burkhardt.
Ich möchte alle herzlich grüßen, denen ich nicht direkt Grüß Gott sagen konnte. Ich wünsche allen einen frohen Sonntag. Wir sind in unserer Predigtreihe Schritte mit Jesus. Kürzlich hatte ich eine Unterhaltung und jemand hat sich ein wenig geärgert, dass ich Gott, Glaube, Bibel, Jesus mit so einem mit einer bestimmten Vorstellung von christlichem Leben, mit einer sehr bestimmten Vorstellung von Nachfolge, wir nennen das gewöhnlich Nachfolge, verbinde. Er sagte, was du Nachfolge nennst, ist doch nicht der einzige Weg, im Sinn Gottes zu leben. Wie ich Glauben lebe, ist doch im Grunde genommen meine Sache. Und er argumentierte, wenn Jesus sagt, selig sind die Traurigen oder selig sind die Friedfertigen und so weiter, dann ist doch Seligkeit nicht abhängig davon, ob ich zu einer Gemeinde gehöre und ob ich Glaube in diesem verbindlichen Sinn verstehe. Jesus verheißt doch hier Rettung pauschal und Glück jedem. Unsere Predigtreihe lautet Schritte mit Jesus. Und wir begegnen darin Stationen des Wirkens Jesu. Und dabei werden wir merken, die Verheißungen Jesu erfüllen sich für den Einzelnen erst, wenn der Angesprochene tatsächlich in die Lebensgemeinschaft mit Jesus eintritt. Und zwar nicht so, wie er sich's ausmalt und wie es für ihn gerade bequem ist, sondern so, wie es Jesus ursprünglich vorgesehen hat. Der Leidtragende erfährt Trost, wenn er zum persönlichen Kontakt mit Jesus und zu seiner Gemeinschaft bereit ist. Wie das zu verstehen ist, möchte ich erklären. Unser Thema heute lautet der Schritt in die Nachfolge. Ich lese uns dazu eine Geschichte, eine typische Jesus-Geschichte vom See Genezareth. Da hat man damals wie heute immer viel Boot gefahren. Kürzlich ist einer am See Genezareth gewesen, wollte eine Bootsfahrt machen. Gab so Leute, die da Bootsfahrten angeboten haben, kostet 40 Euro und sagt er, das ist doch ein klein wenig teuer. Ja, wissen Sie, da ist ja schon der Herr Jesus drauf gewandelt. Naja, kein Wunder, dass er nicht mit dem Boot gefahren ist, wenn es so teuer ist. Also, im See Genezareth, das ist die Szene, wo es jetzt hingeht. Und wir hören eine Geschichte, die diesen Schritt in die Nachfolge berichtet, die uns da hinnimmt. Es ist eigentlich eine Geschichte, die wie so ein Holzschnitt die Konturen herausarbeitet, um was es bei Nachfolge geht. Als Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zum Menschenfischern machen. Sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, seinen Bruder, wie sie im Boot die Netze flickten. Und alsbald rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. An dieser im Grunde genommen ganz einfachen, simplen Geschichte wird deutlich, was Nachfolge ausmacht und wie Schritte in die Nachfolge aussehen können. Der erste ist, glaube, Gott hat dich erwählt. Glaube, Gott hat dich erwählt. In der Bibelstunde beschäftigen wir uns in diesem halben Jahr bis zu den Sommerferien mit dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Vergangenen Donnerstag haben wir begonnen und dabei entfachte sich so eine längere Diskussion über den Begriff der Erwählung. Manche meinen ja, So Glaube und Bekehrung erleben alle Christen. Das ist so das Basispaket, was jeder mitbekommt. Einige, vielleicht der Pastor oder Gemeindevertreter oder der Chorleiter, die haben dann auch noch eine Berufung. Aber das gehört schon zur Sonderausstattung und ist nicht mehr gratis. Und dann gibt es ganz wenige Auserwählte, das ist so die Luxusklasse im Glauben, das schaffen nur wenige. Und mancher Pastor muss froh sein, wenn seine Gemeindeglieder ihn noch etwas dazu zählen. Genau das war das Problem in der Gemeinde in Korinth. Es gab Leute, die den Glauben sehr kompliziert machten und die Erwählung zu einem geheimnisvollen Mysterium, die nur wenigen vorbehalten war. Paulus sagt, das ist falsch. Das ist grundverkehrt. Vergesst es. Es gibt niemand, der aus Gottes Sicht ungeeignet wäre, in vollem Sinn zu glauben. Und um dieser Überzeugung Nachdruck zu verleihen, schreibt er den Korinthern ins Stammbuch, was töricht ist und was schwach ist und was unedle und was verachtete, hat Gott erwählt. Und Paulus will damit sagen, Gottes Erwählung gilt zunächst einmal jedem Menschen gleich. Diese Überzeugung, dass Gott jeden Menschen erwählt hat, ist zentral im Glaubensbegriff Jesu. Und Jesus zeigt das daran, wie er seinen Freundeskreis bildet. Wenn es heißt, als er am Galiläischen Meer unterwegs war, sah er Simon und Andreas, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach, folgt mir nach. Und als er weiterging, sah er Jakobus und Johannes, wie sie im Boot die Netze flickten, und er rief sie. Das war für die meisten Leute damals sehr ungewöhnlich. Denn sie suchten sich ihre Prediger selber aus und damit auch die Theologie, die ihrem Denken entsprach. Damals ging man nicht nach Willow Creek oder Langensteinbach oder Wort des Lebens. Damals ging man nach Qumran oder zu Johannes dem Täufer oder auch zu Jesus. Und es wird vielfach erzählt, dass fromme Leute zu Jesus kamen. Zum Beispiel trat zu ihm ein Schriftgelehrter, der sprach zu ihm, Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Manche bauten sich vor Jesus regelrecht auf und stellten ihm spitzfindige theologische Fragen. Und manchmal roch man 3 Meter gegen den Wind, dass sie gar nichts fragen wollten, sondern nur im Grunde genommen eine Bestätigung haben wollten, dass sie ja recht denken und alles recht machen. Sie wollten eigentlich bei Jesus gar nichts lernen. Sie wollten so bleiben, wie sie sind und eine Bestätigung dafür. Bei solchen Diskussionen, das erzählt die Bibel, kam in der Regel überhaupt nichts heraus. Am Ende waren sie mit Jesus unzufrieden, denn Jesus wollte nicht diskutieren. Jesus nahm sich keine Zeit zum Spekulieren. Jesus suchte Leute, die zusammen mit ihm eine Gemeinde Gottes bilden, die diese Welt in seinem Sinn erneuern. Das Aktionsfeld für Jesus war nicht der Kopf, sondern die Straße. Es wird berichtet, wer zum Theoretisieren zu Jesus kam, war am Ende oft unmutig und ging traurig davon. Jesus ist es nicht wichtig, dass möglichst viele ihn auswählen, sondern Jesus ist es wichtig, dass viele begreifen, Gott hat sie erwählt. Und dass sie beginnen, aus diesem Glück, das sie mit diesem Begreifen erfahren, dann wirklich in Gottes Sinn zu leben. Darum ging Jesus durchs Land und wählte Leute aus. Und die Erwählung seiner Jünger ist ein Gleichnis für die frohe Botschaft, Glaube, Gott hat dich erwählt. Viele waren mit der Auswahl sehr unzufrieden, die Jesus traf. Denn zu seiner Nachfolgegemeinschaft gehörten einfache, ungebildete Leute. Ja, Jesus suchte regelrecht die Gemeinschaft mit Armen, mit Ausländern und Sündern. Das hat viele kolossal aufgeregt. Jesus handelte nach dem Grundsatz, die gesunden bedürfen des Arztes nicht. Ich bin gekommen, die Sünder, die Verlorenen zu rufen und nicht die Gerechten. Diese Vorstellung von Erwählung entnahm Jesus seiner Bibel, die sagt, der Herr sieht nicht auf das, worauf ein Mensch sieht. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. So kann Jesus sehr einfache Fischer in seine Nachfolge berufen oder den Zöllner Levi. Jesus ruft alle, auch dich. Und eine erste Antwort wäre, zu glauben, Gott hat dich erwählt. Das ist ein erster Schritt. Ein zweiter könnte sein, öffne dich dem Leben, zu dem Gott dich ruft. Öffne dich dem Leben, zu dem Gott dich ruft. Das Heil, das Jesus verheißt, erschließt sich nicht durch die Anerkennung einer bestimmten Lehre in einem bestimmten Kreis von Erleuchteten irgendwo Freitagnachmittags in einer Bibelstunde. Das Heil wird Wirklichkeit durch die Lebensgemeinschaft mit Jesus selbst und den Menschen, die bereit sind, in dieser Lebensgemeinschaft, in dieser Kommunität zu leben, die bereit sind, in eine Gemeinschaft einzuwilligen und sich bei ihrer Verantwortung auch behaften zu lassen, so wie wir es in der Apostelgeschichte über die erste christliche Gemeinde erzählt bekommen. Jesus hat die Leute durch sein Befehlswort "Folgt mir nach" zu einer sehr radikalen Nachfolge aufgefordert. Nachfolge Jesu ist radikal, und zwar in zweifacher Weise. Erstens, sie ist radikal, denn sie hat radikale, ganz persönliche Konsequenzen. Zum Beispiel ruft Jesus aus allen irdischen Bindungen heraus. Es gibt Sätze von Jesus, da erklärt er Beruf und Familie, ja das eigene Selbst, als zweitrangig. Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter und Schwester und Brüder und Kinder verlässt und dazu sein eigenes Leben verlässt, für zweitrangig ansieht, der kann nicht mein Jünger sein. Was heißt das? Ich weiß, dass hier viele abwinken und sagen, die Suppe wird nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Und auch danach handeln. Und ich weiß, dass viele diese Forderung Jesu stark entschärfen. Und man kann da das auch sehr theologisch ausdrücken. Wie ich als Pastor begann, hat mich das am Anfang oft sehr unsicher gemacht. Und ich kam wirklich ins Fragen, wie muss ich diese Forderungen Jesu verstehen? Sind sie tatsächlich für uns? Heute sage ich mit voller Überzeugung, ja, sie sind in vollem Sinn für uns gültig. Und du wirst in dem Maß Glück und einfach das an Verheißung erfahren und realisieren können in deinem Leben, wie du wagst, diese Dinge in deinem Leben umzusetzen. Nur an unserem Beispiel zu bleiben, wo Jesus die irdischen Bindungen für zweitrangig erklärt. Es gibt ja viele verschiedene Dinge, wo Jesus diese so radikale Forderungen deutlich macht. Aber um an diesem Beispiel noch einmal zu bleiben, wie viele Leute sind mir begegnet und begegnen mir, die unglücklich waren, weil sie als Erwachsene von ihren Eltern nicht loskamen, die im Grunde genommen sich nicht zu dem Bild entwickeln konnten, das Gott in ihnen angelegt hat, von dem sie im Grunde genommen auch genau wussten, dass es ihr Weg ist. Aber sie konnten die Bindung zu ihren Eltern nicht loslassen. Das gibt es natürlich zu allen anderen Beziehungen auch. Es ist ein sehr harter, steiniger Weg, sich aus destruktiven Bindungen wirklich frei zu machen und sich dem Leben zu öffnen, zu dem Gott einen ruft. Aber genau darum geht es Jesus. Nachfolge hat radikale, persönliche Folgen. Aber das ist nur eine Seite. Die zweite Seite der Nachfolge ist, und die steht im Grunde genommen zuerst, sie hat soziale Folgen. An anderer Stelle wird erzählt, wie Jesus dem Zöllner Levi begegnet. Er sprach zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, dass Jesus zu Tisch saß in Levis Haus. Da setzten sich viele Zöllner und Sünder zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. In der vergangenen Woche hatten wir eine Besprechung und da sagte jemand, es ist unglaublich viel Bedarf an Gemeinschaft da. Wir müssen zu den äußerlichen und auch zu den geistigen und geistlichen Dingen, die wir anbieten, auch einfach schlichte Gemeinschaft anbieten. Denn das ist es, was die Leute brauchen. Jesus hat gezeigt, das ist es, was die Leute wirklich brauchen. Heil wird Wirklichkeit in der Gemeinschaft, in der angebotenen Gemeinschaft. Und darum redet Jesus nicht nur über Heil, sondern er schenkt seine Gemeinschaft, in der dieses Heil spürbar wird. Wenn Jesus Zöllner wie Levi oder Zachäus zur Nachfolge aufruft, schenkt er ihnen vorneweg seine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, das erzählt die Bibel, diese Gemeinschaft ist offensichtlich der Rahmen, wo Lebensveränderung passiert. Diese Gemeinschaft ist bestimmt keine Gemeinschaft, wo Süßholz geraspelt wurde. Aber es ist eine Gemeinschaft, wo Leute zu authentischem Leben finden konnten. Insofern hat Nachfolge sehr radikale soziale Folgen. Der Ärger, den sich Jesus mit dieser Glaubenseinstellung eingehandelt hat, ist hinlänglich bekannt. Darum war Nachfolge oder ist Nachfolge ein sehr steiniger, ein schmaler Weg, sodass Jesus auch sagen musste, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Die Schmerzen, die du dabei empfindest, sind die Geburtswehen, wenn Gott dich in der Nachfolge aus deiner irdischen Existenz herauslöst und dich in die ewige Existenz stellt. Das Heil Gottes wird Wirklichkeit in dieser radikalen Nachfolgegemeinschaft mit Jesus. Und darum öffne dich dem Leben, zu dem Gott dich ruft. Ein letzter Gedanke. Tu den Schritt in die Nachfolge, jetzt und ganz. Vor ziemlich genau, glaube ich, 10 Jahren, ich glaube, es waren ungefähr 10 Jahre, vielleicht 11, startete ich mit 13 Personen aus meiner damaligen Gemeinde einen Glaubenskurs. Dieser Glaubenskurs ging nicht 6 Wochen wie Christ werden oder Christ bleiben. Dieser Glaubenskurs ging auch nicht 10 Wochen wie der Alpha-Kurs. Dieser Glaubenskurs ging 34 Wochen plus ein Wochenende. Und wer daran teilnimmt, der muss nicht nur jede Woche zu einem Gruppentreffen pilgern, sondern der muss täglich mindestens 1 Stunde Bibel lesen und auch noch etwas dazu arbeiten. Das ist verrückt, sagten viele, als ich damals mit der Idee kam, die in unserer Kirche virulent war. Das hält keiner durch, sagten andere. Und das kann man keinem zumuten, sagten die Dritten. Als wir starteten, war ich echt wirklich gespannt. Es lag auch über unserer Gemeinde eine große Spannung, ob das gut geht. Weil das hatte Konsequenzen für das Gemeindeleben. Viele waren gespannt, ob alle das Ziel erreichen. Und manche haben auch die Messer gewetzt. Ich möchte es kurz machen. Alle 13 sind angekommen. Und das Wunder ist, die Motivation ist nicht ausgegangen. Im Gegenteil, die Motivation ist von Mal zu Mal gestiegen. Einige aus dieser Gemeinde haben ja auch vor vielen Jahren einmal diesen Kurs gemacht. Und auch sie höre ich in der Regel. Alle schwärmen von den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Dieser Kurs heißt Glaubensschritte, Nachfolge einüben durch Bibelstudium. Und dieser Kurs gibt tatsächlich auch in der ganzen Art, wie er aufgebaut ist, finde ich ein gutes Gespür dafür, was Nachfolge bedeutet. Denn diesen Kurs kannst du nicht einfach so nebenbei machen. Diesen Kurs, den musst du dir einplanen. Er stellt jeden Einzelnen zunächst einmal vor die Herausforderung, tu den Schritt jetzt und ganz. Und dann musstest du dich darauf einlassen. Glaubensschritte, auch dieser Kurs, sind ein wirkliches Wagnis. Den Schritt tun, jetzt und ganz, das ist ein Kennzeichen der Nachfolge Jesu. Und die Bibel berichtet das von denen, die Jesus nachfolgten. Da heißt es, sogleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus im Boot mit den Tagelöhnern und folgten ihm nach. Jesus rief ja sehr viele in seine Nachfolge. Doch wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, den meisten war Jesus zu radikal. Einmal kam einer, der wollte Jesus nachfolgen, aber nicht gleich. Er sagte, Herr, erlaube, dass ich zuvor meinen Vater beerdige. Folge mir jetzt, sagt Jesus. Der Mann war nicht mehr gesehen. Es begegnet oft, dass jemand sagt, ich möchte Jesus nachfolgen, aber weißt du, zurzeit habe ich einfach zu viel Stress. Sobald die Kinder aus dem Haus sind, dann werde ich mich intensiver um die Gemeinde kümmern. Oder ich muss gerade meine Mutter pflegen, aber es kommt auch die Zeit, da nehme ich mir auch für den Glauben etwas mehr Zeit. Jesus macht deutlich, wenn er ruft, dann gilt es, den Schritt in die Nachfolge zu tun. Und zwar sofort. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern jetzt. Ein anderer kam zu Jesus, der wollte Jesus nicht so konsequent nachfolgen, wollte mit Jesus etwas handeln, dass man die ganze Sache etwas praktikabler macht für ihn. Er wollte ein bisschen. Darauf trennen sich die Wege. Denn für Jesus galt der Grundsatz, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Trachte zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Einige Hauskreise haben sich im vergangenen Jahr mit der Bergpredigt beschäftigt. In der Bergpredigt ist zusammengefasst, was es bedeutet, wenn du den Schritt in die Nachfolge tust. Sage nur die Wahrheit. Begehre nicht einmal im Herzen. Verbanne den Zorn aus deinen Gefühlen. Vergib ohne Berechnung. Liebe deine Feinde. Sorge nicht. Richte nicht. Stifte Frieden. Und das gilt nicht ein bisschen. Und das gilt auch nicht morgen, sondern es gilt jetzt und ganz. Und liebe Gemeinde, im Grunde genommen weiß es jedes Kind, dass das Evangelium ist. Und wenn wir noch so viel uns daran herumschrauben möchten. Nachfolge ist wie dieser Glaubensschrittekurs. Irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Und dann heißt es jetzt und dann heißt es ganz. Dann bist du dabei oder auch nicht. Vielleicht stehst du auch vor solchen Überlegungen. Möchte ich einladen. Tu den Schritt in die Nachfolge. Jetzt und ganz. Jesus hat einmal eine Geschichte erzählt. Ein Vater bat seine zwei Söhne, im Weinberg zu arbeiten. Kommt ja manchmal vor, dass Väter ihre Kinder bitten, etwas zu tun, aber auch in allen möglichen anderen Konstellationen. Einer sagt ja, der andere sagt nein. Alle, die in irgendeiner Form erziehen, ob sie Lehrer sind, Erzieher, ob sie Eltern sind, die wissen, um was es geht. Denn der Sohn, der ja gesagt hat, vielleicht ganz spontan und enthusiastisch, der ging nicht in den Weinberg. Und etwas später änderte der Sohn, der Nein gesagt hatte, seine Meinung und ging hin, um in dem Weinberg zu arbeiten. Und Jesus stellt die Frage, wer tat, was der Vater wollte? Und ich möchte dich fragen, tust du, was Gott will? Egal, wo du dich gegenwärtig befindest im Gespräch mit Gott über solche Fragen der Nachfolge. Unsere christliche Biografie ist ja nicht mit einem Punkt abgeschlossen, sondern es ist ein lebendiger Prozess. Wir sind seit Lebens mit diesen Fragen beschäftigt. Egal, wo du gegenwärtig dich befindest im Gespräch mit Gott über solche Fragen. Ich möchte dich einladen, tu diesen Schritt in die Nachfolge. Und das heißt, erstens, glaube, Gott hat dich erwählt. Zweitens, öffne dich dem Leben, zu dem Gott dich ruft. Und drittens, tu den Schritt in die Nachfolge. Jetzt und ganz. Es ist sehr eigenartig, obwohl ich das nicht ausrechnen oder nicht vorrechnen kann. Ich erlebe die tiefe Wahrheit der Verheißung von Monat zu Monat intensiver, wirklich monatlich intensiver, die Jesus dem Petrus einmal gab, als dieser unter der Nachfolge seufzte. Jesus sagte zu Petrus, weißt du Petrus, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Eltern oder Äcker oder egal was um meinetwillen und um des Evangeliums willen verlässt, der nicht hundertfältig empfängt. Und zwar sagt Jesus nicht am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Vertraue darauf.